Hallo und herzlich willkommen zu einer Sache, die wir normalerweise nicht so häufig haben, nämlich einem Predigt-Recap. Wie ihr wisst, normalerweise feiern wir vor Ort hier in der St. Theresia-Kirche und haben gleichzeitig auch Online-Gottesdienst, der auf YouTube gestreamt wird. Aber letzten Sonntag war das anders. Wir hatten einen Open-Air-Gottesdienst in Mannheim auf der Pferderennbahn und da haben wir nicht gestreamt und dachten uns, hey, warum nicht einen kurzen Recap in Form eines Gesprächs zwischen Jesse und mir, mein Name ist André, um euch auch noch mit reinzunehmen, alle, die ihr nicht vor Ort sein konntet. Und gleichzeitig haben wir dann eben auch den Abschluss zur aktuellen Predigtreihe Expedition Titus, denn die Predigt, die du gehalten hast beim Open-Air-Gottesdienst, das war ja auch die letzte in unserer Reihe. Genau, Jesse, du bist ja so, also die meisten von euch sind nicht dabei, wenn Jesse Predigten vorbereitet, aber ich kann euch berichten, dass Jesse ist so Entdeckertyp. Du bist so in der Woche vor der Predigt meistens sehr stark am Graben nach der Stelle oder nach der Aussage oder nach irgendwie einem Abschnitt im Text, der dich besonders anspricht oder herausfordert oder auch irritiert. Das ist dann oft eine ganz spannende Zeit, weil wenn du das nicht findest, dann wirst du ein bisschen ungeduldig, aber in der Regel passiert es ja dann. Und meine Frage an dich jetzt gleich am Anfang wäre, wie war das dieses Mal für dich? Hast du etwas gefunden und wie war der Prozess?
Ja, gut gefragt. Ne? Nee, also tatsächlich, ich habe diesmal noch mal dreimal, viermal durchgelesen, einfach den ganzen Brief, um mich zu fragen, was kann ich denn jetzt noch erzählen, was nicht schon in einer der anderen tollen Predigten irgendwo gehalten wurde. Und wenn ihr euch Titus anguckt, das ist auch ein kleines bisschen so, dass er eigentlich wie als Herzstück einfach hat, Gottes Menschenliebe, Gottes Freundlichkeit, davon ausgehen dann aber auch, okay, und wie, was macht das mit uns in unserem Glaubensleben? Wie lebe ich mit meiner Familie? Wie lebe ich in meinem Arbeitsumfeld? Wenn ich das jetzt nochmal bringe, das wird ja irgendwann mal langweilig. Und dann habe ich da drauf geguckt, dachte mir, wow, voll cool. Zum Abschluss hatte ich so das Gefühl, dass Paulus auch nochmal so noch mal weiter rausgeht und noch mal das Größere anguckt und sagt, mir reicht's nicht, euch nur zu sagen, wie ihr in eurem kleinen individuellen Leben da irgendwo vor euch hin wursteln sollt, sondern ich habe eigentlich ein größeres Bild für Christsein. Ich glaube, dass da mehr Kraft noch drin steht. Ich erwarte mehr. Und zwar erwarte ich tatsächlich, dass, wenn ihr euren Glauben an Jesus Christus wirklich lebt und auslebt, dass durch eine Gesellschaftstransformation eigentlich möglich ist. Und mir kam es dann so vor, und ich bin gespannt, ob ihr das auch so sehen werdet, wenn ich euch dann jetzt gleich den Text vorlese, um den es gehen wird, dass das wirklich nochmal was ist, wo Paulus nochmal eins weitermacht, nochmal größer geht und sagt, wir können tatsächlich durch unser Glauben, da ist so eine Kraft drin, die Gott uns gibt, diese Gesellschaft mit kleinen Schritten, aber mit großer Wirkung verändern und das sollen wir auch tun. Und jetzt hört mir zu, wie der Bibeltext für diese Woche ist. Und zwar steht es im Titus 3, nicht dritter Titus, sondern Titus 3. Wir beginnen mit 8 und dann 1 und 2. Paulus schreibt, alle, die an Gott glauben, sollen sich ernsthaft darum bemühen, Gutes zu tun. Das ist recht und nützt den Menschen. Erinnere alle in der Gemeinde daran, dass sie sich den Machthabern und staatlichen Behörden unterzuordnen haben. Sie sollen niemanden verleumden, friedliebend und gütig sein. Allen Menschen sollen sie mit Freundlichkeit begegnen. Vermeide dagegen Zank, Fragen zu Stammbäumen, Streit und Auseinandersetzung über die Auslegung des Gesetzes. Das ist sinnlos, das nützt niemandem.
Ja, also da steckt ja ganz viel eigentlich auch drin, was bei uns in der Gemeindevision drin steckt. Also unsere Vision, unser Traum davon, wie HDH immer mehr sich entwickeln soll. Also dass wir von einer leidenschaftlichen Kirchenfamilie träumen, in der viele Menschen Jesus kennenlernen, gemeinsam Gott begegnen und dadurch ihr Umfeld positiv prägen. Und das ist ja eigentlich genau das, was Paulus hier schreibt, dass der christliche Glaube und das, was man erlebt hat und all das drum und dran, dass es einen dazu bringt, dass man auch ein positiver Einfluss in seinem eigenen Umfeld ist, in seiner, sagen wir mal, in seiner Peer Group oder auch, sagen wir mal, einfach die Welt prägen kann.
Ne? Genau, und es geht ihm eben einfach nicht nur darum, dass du alleine gesehen wirst, sondern er sagt, erinnere alle, die an Gott glauben, allen Gutes zu tun. Das nützt mehr oder minder allen Menschen. Also auf einmal wir als Gruppe, wir als Christengruppe, dass wir wirklich auch auffallen als diejenigen, die wirklich Gutes für die Welt wollen, die die Menschenliebe Gottes, die Freundlichkeit Gottes in diese Welt hineintragen.
Das klappt ja nicht immer, ne? Aber das ist, ist halt schade, aber das ist trotzdem genau die Vision von Paulus, dass eben der christliche Glaube und die Kraft des Glaubens nicht aufhört, so wenn man rausgeht, so diese Schwelle übertritt von der Kirche auf den Vorplatz in das normale Leben wieder zurück, sondern dass dieser Glaube weitergeht und dass der tatsächlich eben auch andere erreichen soll und anderen helfen soll und andere Menschen und ihr Umfeld prägen soll. Genau. Okay, gut. Also das habe ich verstanden. Du hattest ja jetzt am Sonntag verschiedene, sagen wir mal, Merksätze, ne, die du formuliert hast, sodass man sich den Inhalt besser merken kann. Vielleicht kannst du das gerade nochmal für unsere Zuschauer auch sagen.
Genau, ich habe drei Merksätze für dich, die super einfach zu glauben sind.
Wenn du es so sagst, sind sechs.
Also drei. Erstens, kein Tag ohne gute Tat. Zweitens, Freundlichkeit kennt keine Grenzen. Und drittens, sei ein Halter, sei kein Spalter.
Okay, das ist ja jetzt, klingt ja schon mal sehr kreativ. Jeden Tag eine gute Tat, da denkt man an was? An Pfadfinder. Und da hattest du Jonna auch vorgeholt und hast sie ein bisschen interviewt. Jonna ist eins unserer Gemeindekinder und die ist in der Pfadfindergruppe und die hat dann auch ein bisschen erzählt so. Ne? Ja, jeden Tag eine gute Tat. Klingt so ein bisschen nach guter Mensch sein und dann ist alles gut. Oder wie ist das gemeint?
Ja, in gewisser Weise schon. Ne? Ja, genau das. Jeden Tag ein guter Mensch sein und dann ist alles gut. Paulus schreibt auf jeden Fall, alle, also du, alle, die an Gott glauben, sollen sich ernsthaft darum bemühen, Gutes zu tun. Das ist recht und nützt den Menschen. Also mit Blick auf, es muss den Menschen auch nützen. Das heißt, Paulus blickt über dich und mich und unsere Seligkeit hinaus und sagt, hey, das ist für die Menschen da, die drumherum sind. Und das finde ich eigentlich richtig toll. Wenn du mal drüber nachdenkst, wie erlebst du Gottes Liebe, dann klar erleben wir das manchmal kontemplativ, indem wir einen Sonnenaufgang sehen oder sonst irgendwas und wir sagen, wow, wie cool. Aber manchmal erleben wir einfach Gott durch andere Menschen. Indem sie uns was Gutes tun, indem sie uns praktisch helfen, indem sie sagen, komm, ich vertick deinen Kram auf eBay, wenn du nicht weißt, wie du das da reinstellen sollst. Also du machst das für mich. Oder, danke. Ja. Man trifft sich auf einen Kaffee. Auch jetzt gerade in der Corona-Zeit haben wir einfach erlebt, wie wichtig es ist, Menschen um sich herum zu haben und da auch Leute zu erleben. Aber, und das finde ich richtig wichtig, wir denken manchmal zu klein. Wir sehen einfach nur unsere Familie oder sonst was, aber dieses es soll allen Menschen nützen, geht einfach noch mal viel, viel, viel größer. Nimm mir. Was denkst du, wenn ich zu dir sage, hey, Paulus schreibt, tu Gutes, dass es wirklich zum Nutzen ist. Dann was denkst du da noch so?
Ja gut, also das können ja alle möglichen Sachen sein. Du sagst schon kleine Sachen, große Sachen. Also was mir passiert ist in letzter Zeit, kleine Sachen, aber die ich total feiere. Also ich war auf dem Sola und da war der André als Sanitäter mit dabei. Der hatte aber nicht viel zu tun, weil sich also unverschämterweise keiner die Bänder oder die Knochen irgendwie reißen und brechen wollte. Und dann hat er sich gedacht, hey, oh, da ist der Anderle und dem stehe ich jetzt mal so die Woche bei. Und es war total cool. Lieber André, falls du zuguckst, richtig klasse. Ich habe mich mega gefreut. Wir hatten einfach eine gute Zeit zusammen und haben viel gequatscht und einfach so immer mal nachgefragt, wie es einem geht und so. Oder jetzt meine Kollegin Caro, die mir jetzt gerade dabei hilft mit den Online-Büchern an der Schule. Da klappt bei mir irgendwas mit den Accounts nicht. Und die ist einfach so geduldig und so hilfsbereit. Und die fragt immer nach, was kann ich tun, wie kann ich es tun? Komm, wir machen es noch so und so. Heute hat es tatsächlich dann geklappt. Aber wenn ich jetzt an Dinge denke, wo man, wenn du jetzt fragst, auch nach Größerem, auch so als, ich bin jetzt zwar 1,93 groß, aber trotzdem klein, so in der Relation zum Rest der Welt, aber man kann ja doch schon Gutes tun, zum Beispiel, indem man sich überlegt, wann man wie viel, wo, was kauft.
Wie meinst du das?
Naja, zum Beispiel, also wir als Familie, also die Männer in der Familie lieben zum Beispiel mega, mega dieses, also ohne jetzt eine Marke zu nennen, diese braune Schmiermasse, die so lecker süß auf dem Brot ist. Und du sagst immer, ja, aber das ist nicht gut. A, ist super viel Zucker, aber das ist nicht das Thema, sondern die Art und Weise, wie das produziert wird, dass da in der Türkei irgendwelche Kinder als Billigarbeitskräfte ausgebeutet werden oder faire Klamotten oder eben die billigsten unfairen Klamotten zu kaufen. Ja, oder wo kommt mein Fleisch her, wo kommt es her, wie wird es produziert? Da kann man schon sehr viel steuern, indem man sagt, hey, statt jetzt drei billige T-Shirts zu kaufen, vielleicht habe ich nicht so viel Kohle, um mir jetzt teure Sachen zu kaufen, dann kaufe ich halt statt drei billige T-Shirts ein faires Shirt. Dann ist der Schrank auch nicht zu voll.
Ja, also vielleicht nervt sich jetzt gerade und denkst, oh, schon wieder diese fair Nummer und warum muss das immer sein? Ganz einfach, weil Gutes tun nicht bei uns aufhören sollte. Und das Erste, was uns einfällt, ist, was kann ich meinem Nachbarn Gutes tun? Und das ist auch gut und das tue auch. Es ist super, super gut. Aber manchmal sehen wir überhaupt gar nicht, dass das, was wir tun, nicht nur neutral ist, sondern dass wir wirklich Leute schädigen. Also mir ist es gar nicht bewusst, dass wenn ich mich darüber freue, dass der Kakao noch billiger geworden ist, irgendwo in Südamerika jemand sitzt und seine Familie nicht mehr ernähren kann. Also wirklich, tatsächlich da sitzt und sagt, ich habe nichts, was ich in meinen Topf da reintun soll.
Es gibt da übrigens, fällt mir spontan ein, und ich weiß nicht, ob die Internetadresse so stimmt, aber man kann das bestimmt googeln, Slavery Footprint. Da kann man sein normales Konsumverhalten einfach mal so eingeben und dann wird einem errechnet, für, also wie viele Sklaven für einen täglich arbeiten, global gesehen. Super spannend. Fallen dir, man kann ja auch zum Beispiel verschiedene Organisationen unterstützen, die dann tatsächlich diese großen Schritte tun, die man selbst persönlich nicht tun kann. Fallen dir Organisationen ein, die man unterstützen kann, um Gutes zu tun?
Ja, also tatsächlich klar, natürlich die Michael-Initiative. Das ist die erste, die mir so einfällt. Das ist die christliche Initiative, die auch so in Richtung
Fairness, Nachhaltigkeit, Fairness geht, Gerechtigkeit.
Genau. Ne? Das Jeremy Project würde mir da einfallen. Das ist ja Tabea, die da im Kongo ist und da einfach auch Menschen hilft. Aber tatsächlich denke ich einfach, wenn wir aufgerufen sind, jeden Tag eine gute Tat zu tun, fang doch einfach mal damit an, dass du sogar dein Kaufverhalten zu einem Gottesdienst erklärst. Das klingt erstmal blöd, aber eigentlich kannst du jedes Mal entscheiden, hey, will ich jemandem etwas Gutes tun oder nicht? Und das ist ganz einfach.
Ja, okay, cool. Guter Punkt. Lass uns auf die Uhr gucken und weitergehen. Zweiter Punkt war...
Freundlichkeit kennt keine Grenzen.
Freundlichkeit kennt keine Grenzen. Da hattest du so einen Globus dabei mit einem Smiley drauf.
Ja.
Genau, ja. Freundlichkeit kennt keine Grenzen. Was ist der Bezug zum Text?
Ja, mega cool. Paulus schreibt, sie sollen allen Menschen mit Freundlichkeit begegnen. Allen Menschen mit Freundlichkeit begegnen. Und ich dachte mir, wow, das habe ich voll drauf. Das kann ich. Ich bin sowas von freundlich.
Ja, das stimmt. Muss man auch sagen, du bist ein sehr freundlicher Mensch.
Wer bin ich das? Das ist jetzt die große Frage, weil nämlich die Frage ist...
Was soll ich sagen?
Was sollst du sagen? Aber die Frage ist, was ist Freundlichkeit? Und jetzt mal, was würdest du sagen oder was denkst du jetzt? Wie versteht man grundsätzlich einfach mal landläufig, was versteht man unter der ist freundlich?
Fragst du mich?
Was verstehst du darunter, wenn man sagt, der ist freundlich?
Wenn jemand freundlich ist, dann ist er nett, dann ist er zuvorkommend, höflich. Jemand, der einem einfach nicht blöd kommt, würde ich sagen, oder? So, das wäre, was die erste Assoziation ist. Aber ich merke schon an deinem Blick, das ist nicht, worauf du raus willst.
Ja, aber doch, genau darauf wollte ich raus. Bei mir ist es nämlich genauso ging, dass ich mich gefragt habe, ja, was ist denn eigentlich freundlich? Mhm. Und ich habe festgestellt, alles, was ich jetzt aufzählen würde, jemand, der grüßt, der lächelt, ist eigentlich eher ein gesellschaftskonformer Mensch, der einfach gelernt hat, wie gehe ich mit Menschen um und der eigentlich höflich und nett ist. Also ich bin tatsächlich höflich und nett. Meistens zumindest, wenn ich nicht gerade Blödsinn mache. Aber eigentlich bin ich höflich und nett, aber zu freundlich gehört viel mehr. Nämlich eigentlich eine Herzenszugewandtheit zum anderen. Okay. Da ist ja das Wort Freund drin. Und ich muss sagen, wenn ich Menschen begegne, dann bin ich ihnen nicht von Herzen zugewandt und bin wirklich, nehme wirklich Anteil, sondern häufig bin ich relativ oberflächlich, nett und höflich.
Okay, also das heißt, im Kontrast zu Höflichkeit und Nettsein wäre Freundlichkeit noch viel mehr eine Frage der inneren Herzenshaltung, der Motivation, ne? Ob man jemandem wirklich freundlich gesinnt ist.
Ist man für den anderen. Selbst wenn dir jemand begegnet, den du noch nicht gut kennst, bist du für die Person, bist du ihr zugewandt? Würdest du sagen, ja, ich bin eher an dir interessiert und ich möchte, dass es dir gut geht, als dass man eher sagt, ja, eigentlich ist mir völlig egal, was mit dir ist.
Da hast du was gesagt in der Predigt, das fand ich sehr ansprechend. Du hast gesagt, dass du sehr froh bist, dass Gott dich nicht nur annimmt aus Höflichkeit, sondern aus Freundlichkeit. Ja, das finde ich, ist ein guter Satz.
Hammer, oder? Ja. Stell dir mal vor, Gott sagt zu dir, naja, will man nicht so sein. Ich bin jetzt heute nett zu dir und...
Ich nehme dich halt an, trotzdem, obwohl du halt bist, wie du bist. Aber Gott...
Weil ich muss.
Ja, genau, weil steht ja da in der Bibel.
Ich muss.
Ja, sondern Gott ist freundlich, er ist dir freundlich gesinnt, er ist für dich und das ist einfach was ganz anderes, weil sein Herz schlägt für dich.
Und das finde ich ziemlich gut, ja. Dir zu sprechen, Gott ist freundlich zu dir. Er ist dir freundschaftlich gesonnen und das finde ich einfach toll. Aber die Frage ist, wie ist es mit dir? Bist du deinem Umfeld freundschaftlich gesonnen? Bist du freundlich oder bist du vielleicht auch manchmal so wie ich und eher... höflich, nett. Und machst du ziehst du Grenzen? Paulus sagt tatsächlich, sie sollen allen Menschen mit Freundlichkeit begegnen. Es gibt ja Leute, da ist es easy, freundlich zu sein, weil die sowieso nett sind. Aber dann gibt es ja auch noch Menschen, die vielleicht wo du bitter bist, wo du sagst, ich bin zu allen Menschen freundlich, aber bei dem bin ich nicht freundlich. Oder prüf dich mal selber. Gibt es vielleicht sogar ganze Gruppen, wo du sagst, nee, also da kann und da will ich nicht freundlich sein.
Klar, ich meine, was mir dann sofort in den Sinn kommt, ist zum Beispiel das Thema Rassismus. Also einfach die Feststellung, für einen Christen ist es eigentlich ein No-Go, rassistisch zu denken oder zu handeln oder zu sprechen. Und das Problem ist ja, dass keiner sich so wirklich als einen Rassisten sieht. Also da muss man ja wirklich auch, finde ich, sehr reflektiert sein, um das auch für sich selber zu erkennen, festzustellen. Aber das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass man als Christ nicht irgendwo sich überhaupt den Anschein gibt, rassistisch zu sein. Es ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Wir sollen allen Menschen freundlich gestimmt sein.
Genau, und nicht nur höflich, sondern freundlich. Und genau. Da ist es egal, ob es jetzt um Rassismus geht, ob es um Sexismus geht, ob es darum geht, dass es Menschen in deinem Umfeld gibt, die eine sexuelle Orientierung haben, der du jetzt nicht nachempfinden kannst.
Oder auch Religionsgemeinschaften. Also wenn jetzt wenn eine Frau mit einem Kopftuch läuft, was sind deine Gedanken? Ja. Wie siehst du diese Person? Ist ihr Glaube, den sie hat, irgendwie ein Grund für dich, dich zu erheben über diese Person? Und das soll nicht der Fall sein.
Und Gott ist auch dieser Person nicht nur höflich gesinnt, sondern freundlich zugesinnt. Und das sollen wir einfach auch sein.
Sehr gut. Cool. Dritter Punkt.
Genau, dritter Punkt.
Da hattest du einen Kleiderbügel dabei, das fand ich sehr lustig. Dritter Punkt, bitte.
Lieber Halter sein als Spalter sein.
Und der Halter war dann
der Kleiderbügel, den ich da mitgebracht hatte. Einfach, es geht hier um das Einhalten, um das sich unterordnen, tatsächlich unter staatliche Mächte. Was Paulus schreibt, und ich muss sagen, als ich das gelesen habe, dachte ich schon, oh wow, ich weiß nicht, ob ich da was zu sagen will. Paulus schreibt, deswegen darf ich das auch sagen, erinnere alle in der Gemeinde daran, dass sie sich den Machthabern und staatlichen Behörden unterzuordnen haben.
Schluck. Genau, also wir müssen im Hinterkopf haben, das ist Kreta. Vor 2000 Jahren, plus minus. Erzähl mal vielleicht ein bisschen was zum Kontext, wie das da aussah mit den Machthabern und mit der Regierung.
Ja, also Kreta war einfach so toll und es war so traumhaft schön, dass das überhaupt gar kein Thema war und Paulus gesagt hat, einfach weil die alles richtig machen, sollt ihr euch da gefälligst auch unterordnen. Amen. Ihr könnt auch gar nicht anders. Nee, Kreta tatsächlich, erstes Jahrhundert, war eine römische Provinz. Nero war gerade eben der Kaiser von Rom. Er hat ja jetzt auch nicht gerade so die Reputation, dass er so der Oberweiseste war von allen. Und Kreta war
der
so.
Er war auch nicht nett, aber auch schon gar nicht freundlich.
Auch nicht höflich. Also, der war nicht.
Nee, der war ein richtiger
Lump. Also, der war nichts davon. Aber Kreta an sich, die hatten tatsächlich Frieden. Die waren so eine kleine Insel im Mittelmeer und hatten ziemlich viel Handel auch. Und es ist über die Kreta bekannt, abgesehen davon, was Paulus da sagt, von wegen...
Er sagt ja nicht, der hat es ja genauso gemacht wie du, ne? Ja, das ist ja lustig. Was da steht, das hat ja der Paulus gesagt, nicht ich. Und der Paulus schreibt da ja dieses Zitat von diesem, ich habe den Namen von dem Philosophen vergessen. Was sagt er? Die Kreta sind...
Fette Bäuche und...
Faule Bäuche und Lügner.
Lügner und faule Bäuche.
Sehr polemisch, muss ich sagen.
Ja, sehr postmodern, das hat er gesagt. Also Paulus hat gesagt, nichtsdestotrotz sagt man tatsächlich über die Kreta, also erstens, sie sind Lügner, zweitens, sie sind faule Bäuche. Und man hat gesagt, sowohl im Privaten als auch im Politischen, es gibt niemanden, der so heimtückisch ist wie die Kreta. Also Heimtücke war so deren oberstes Gebot, so ich lächle und hinten rücks... Hol ich mir schon mal sägig an deinem Stuhl und hol mir dein Amt und was immer dir gehört, das geht jetzt an mich über.
Okay.
Und
so ist also, umgegangen. In ein Wort gepackt, Korruption war in der Politik da und der Regierung durchaus ein Thema.
Genau. Und Paulus sagt an dieser Stelle, ordnet euch unter.
Ja, der war halt nicht gut informiert. Doch, der war gut informiert.
Aber jetzt mal, wir hatten vorhin davon gesprochen, das soll eine Gesellschaftstransformation sein. Also da ist die Kraft, die Gesellschaft zu verändern. Mhm. Und wenn Christen angefangen haben in Kreta, sich tatsächlich auch wirklich manchmal wahrscheinlich etwas merkwürdigen Beschlüssen oder
Praktiken,
Machthabern unterzuordnen, man sagt, was machst du? Das ist bestimmt aufgefallen. Die Leute drumherum haben das gesehen. Und je mehr Leute zum Glauben gekommen sind und je mehr auch bereit waren, sich da unterzuordnen und für das Gute auch zu kämpfen. Und auch, man darf politisch sein, man darf dafür sein, dass es dem Land gut geht. Also man soll ja nicht alles nur einfach so sagen, ich ordne mich unter, sondern ich möchte mich da auch einbringen, ich möchte da auch mitmachen. Kam eine Veränderung sicherlich auch in Kreta und ich glaube, das hat Paulus gesehen.
Okay, aber das ist ja jetzt tatsächlich, was Paulus da schreibt, vor 2000 Jahren, ist ja für uns brandaktuell, weil nicht nur wegen der Bundestagswahlen, die anstehen, sondern auch einfach, weil, sagen wir mal, in unserer Gesellschaft ja schon ganz schön zur Sache geht, was den Streit der Meinungen und der Weltanschauungen angeht, ne? So politische Meinungen und die ganze Corona-Politik und Impfthematik und alles drum und dran. Das ist ja jetzt wenig durch, sagen wir mal, ausgewogene Freundlichkeit geprägt, das Gespräch über diese Themen, sondern es ist ja, da geht es ja schon richtig hart zur Sache. Wie würdest du sagen, dass wir als Christen in so einem Klima und auch bei diesen Themen irgendwo uns verhalten und positionieren sollten?
Interessante Frage. Ja, also zum einen würde ich dich einfach erstmal herausfordern, dir zu überlegen, was denke ich zum Beispiel in Themen wie Impfen, ja, nein, was sagt der Staat zu mir und so weiter. Und wenn du dich fragst, hey, was denke ich darüber, dann frag dich nur, was meine eigene Meinung, sondern nimm das Wort Gottes, lies im Wort nicht nur ein Vers, jetzt nicht auch nur den Titusbrief, sondern einfach mal flächendeckend, was erwartet Paulus von mir, wie soll ich mich da eigentlich...
Ja, oder eben andere Autoren und was im Endeffekt, was erwartet Gott. Aber jetzt Impfen steht ja zum Beispiel als Beispiel nicht drin. Mhm. Was denkst du, ist jetzt in Bezug auf das, was Paulus hier im Titusbrief schreibt, ich sage jetzt nicht, also wir werden jetzt nicht sagen, lasst euch impfen, nee, oder lasst euch auf keinen Fall impfen, sondern aber wie können wir als Christen mit so einem Thema sinnvoll umgehen? Hast du da eine Idee oder sagst du, hey, das ist wirklich eine ethische Geschichte, da muss jeder für sich entscheiden, was er...
Ja gut, das wäre eine Aussage. Es ist eine ethische Sache. Also Sachen, die so wortwörtlich nicht in der Bibel drin sind, wo man sagen muss, das hat jetzt was mit mir zu tun, ich muss mich entscheiden, wie ich mich jetzt hier positionieren möchte, wie ich mich entscheide, ist eine ethische Entscheidung treffen. Und eine ethische Entscheidung trifft man, indem man darüber betet, indem man die Bibel liest, indem man sich mit Menschen austauscht, indem man wirklich so dieses gesamte Paket auch in der Bibel anguckt und sich dann überlegt, was kann das jetzt für mich bedeuten?
Ja, also Ethik ist ja die Lehre vom rechten Handeln und das ist dann oft eine sehr individuell unterschiedliche Geschichte, ne? Da für den einen kann, also es gibt Dinge, die sind immer ethisch richtig oder falsch, also ja, es fallen mir bloß blöde Beispiele ein, von daher lasse ich es, aber es gibt natürlich auch Situationen, da ist es für den einen richtig so zu handeln, für den nächsten vielleicht richtig anders zu handeln und das finde ich ist schon auch ganz spannend, aber ich finde auch trotzdem eben zu berücksichtigen, wenn Paulus sagt, ordnet euch unter, dann ist es schon auch eine Herausforderung für uns Christen eben nicht die größten Motzer und die größten Querulanten zu sein in der öffentlichen Diskussion, sondern tatsächlich konstruktiv zu sein in diesem ganzen Streit der Meinungen. Und auch miteinander konstruktiv umzugehen und freundlich umzugehen. Du guckst mich so ein bisschen fragend an. Findest du nicht?
Voll. Ja? Ich bin da voll mit dir einer Meinung. Mhm. Total.
Ja, aber dann, was würdest du jetzt sagen im Bereich Politik, Bundestagswahl und so weiter? Hast du da irgendwie einen Tipp für uns, wie wir uns da noch irgendwo auf dem letzten Run, es ist jetzt noch eine Woche bis zur Wahl, noch irgendwie in die Richtung bewegen können, sodass es bibelmäßig ist.
Ja gut, ich kann dir sagen, hey, wende doch einfach diese drei Merksätze jetzt für die nächste Woche und am besten für die nächsten 4 Jahre, 8 Jahre, 12 Jahre und 16 Jahre und wie alt immer du noch werden willst, an. Denn als erstes, wir haben gesagt, kein Tag ohne gute Tat. Was wir momentan definitiv brauchen, ist nicht, dass wir uns gegenseitig mit unserem Nachbar über Politik auslassen, sondern dass wir
auslassen im Sinne von streiten? Oder?
Ja, oder einfach nur über alle schimpfen, die irgendwas Doofes gesagt haben oder so.
Es gibt eine Partei, da war ein Wahlplakat, da sind wir gerade hierher gefahren, da stand drauf, unsere Regierung produziert mehr Mist als unser Vieh. Das finde ich jetzt zum Beispiel nicht so konstruktiv.
Nein, das wäre jetzt nicht konstruktiv, sondern in deinem Fall, hey, bete. Bete für die Wahlen, bete für die Regierung, bete auch, wenn dann die Regierung da ist oder wenn die Regierungsbildung läuft oder was auch immer, dafür, dass da Gott dabei ist, dass da gute Entscheidungen getroffen werden. Ich meine, das ist ja jetzt nicht auch, man betet nur diese Woche und dann nicht mehr, sondern wir sollten regelmäßig für unsere Regierung beten und das tun wir viel zu selten. Das wäre eine gute Tat.
Kann ich für mich auf jeden Fall sagen. Jetzt, zweitens?
Nee. Jetzt auch noch in der nächsten Woche. Bis du gewählt hast, lese dir die Wahlprogramme durch, überlege dir das gut, wähle konstruktiv. Also einfach nur dagegen sein, hilft niemandem was, sondern wähle konstruktiv, was immer du wählst und sei dankbar, dass wir tatsächlich in einer Demokratie wohnen und leben, in der man wählen kann. Zweitens wäre, Freundlichkeit kennt keine Grenzen, auch nicht die, dass du eine andere Partei wählst als ich. Also das heißt, ob das bei uns ist, wissen wir noch nicht. Wir sind noch in unserer Wahlentscheidung.
Wir sind noch im Entscheidungsprozess.
Und tatsächlich ist es gar nicht so einfach, sich dieses Mal so, so easy, easy zu entscheiden. Aber vielleicht hast du auch Leute in deiner Familie, in deinem Umkreis, die, von denen du weißt, dass sie ganz anders wählen als du. Und dann sei nicht von oben herab oder frag dich, wie kann man nur so dämlich sein oder sonst irgendwas, sondern Freundlichkeit kennt auch nicht die Parteigrenze. Wir können trotzdem als Familie und als Christen miteinander freundlich umgehen, selbst wenn wir unterschiedliche Parteien wählen. Dritter Punkt.
Lieber Halter sein als Spalter sein.
Egal, was passiert. Ob das deine Traumregierung wird oder ob du am Sonntag um 18 Uhr dastehst und die Haare raufst. Sei konstruktiv. Gib dich darunter. Sei für diese Regierung. Sei dafür, dass dieses Land wirklich gut regiert wird. Und insofern sei ein Halter, sei kein Spalter, auch wenn in nächster Zeit vielleicht Dinge passieren, wo du erstmal sagst, ich hätte es anders gemacht. Ja, passiert mir auch regelmäßig.
Okay. Ich muss auf die Uhr gucken. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Vielleicht kannst du noch den letzten Vers, den du bringen wolltest, jetzt vorlesen. Kommt auch aus dem Titusbrief, ne?
Kommt aus dem Titusbrief. Es ist ein Zuspruch von Paulus oder eine Aufforderung. Lerne mit ganzer Hingabe Gutes zu tun und dort zu helfen, wo Hilfe nötig ist. Dann wird dein Glaube nicht unfruchtbar bleiben.
Ja,
du kannst Frucht bringen.
Ja. Das heißt, halt dich da dran und dein Glaube ist ein fruchtbarer Glaube.
Und wir können es lernen.
Cool. Mega gut. In diesem Sinne, das war das Predigt-Recap zu unserer letzten Predigt in der Predigtreihe Expedition Titus. Vielen Dank, Jesse. Vielen Dank euch fürs Anschalten, Mitdenken, Mitgucken und hoffentlich auch mitdiskutieren oder vielleicht auch mit anderen drüber reden oder vielleicht das Umsetzen. Wäre mega toll. Lasst uns auch gerne einen Kommentar da. Gebt uns Rückmeldung, wir würden uns sehr, sehr freuen. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal in der St. Theresia-Kirche oder auf unserem YouTube-Kanal. Auf YouTube. Das wäre unser YouTube-Kanal auf YouTube. Ja, jetzt habe ich nochmal am Schluss die Aufnahme verkorkst. Egal. HDH Mannheim auf YouTube auf jeden Fall. Tschüss.